Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Podcast Ins Gesicht von Staudemeyer. Es war wieder schön, es war wieder schön. Also von daher, ja, war schön.
War auf jeden Fall schön. Ey, ich erzähle euch noch ganz kurz, worüber wir geredet haben. Die großen drei, würde ich sagen, über Bier, über Montana Black und über Mahatma Gandhi. Viel Spaß beim Hören.
Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Alles voll! Ach,
du Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam! Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Tegli, jetzt, du hattest heute einen stressigen Tag. Was kann ich machen? Was kann ich dir Gutes tun? Was kann ich dir in dein Ohr säuseln, damit es für dich jetzt einfach mal ein richtig guter Start wird hier in die Episode?
Wäre ASMR eine Option? Ich glaube, das wird mich jetzt abholen. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was mich runterholt.
Da muss ich mein Gain erstmal hier, glaube ich, mal voll raufstellen. Warte, wir können ja mal gucken.
Oh, schön. Oh, guter Ansatz.
Wir atmen erstmal ganz ruhig. Ich kann's nicht, tut mir leid.
Das hatte eher was von so autogenem Training. So deine Arme werden schwer und so. Hat mich aber auch ein bisschen abgeholt.
Also, ja, ich wollte gleich ins Erotische gehen. Ich hatte mich schon in Richtung deines Ohrläppchen bewegt, gedanklich. Bloß dann musste ich abbrechen, weil irgendwie, also irgendwas hat gekitzelt da im Lendenbereich.
Es war mein linkes Ohrläppchen, ne? Es hat ein bisschen gekitzelt. Ich hab's links gemerkt, glaube ich.
Boah, also bei mir hat's untenrum gekitzelt. Und ich dachte mir so, hä, was, also irgendwie länger nicht mehr gehabt. Aber das war komisch. Naja, deswegen mussten wir es leider abbrechen. Aber gut, vielleicht hatte ich das ja ein kleines bisschen abgeholt.
Ey, es ehrt dich, dass du diese Frage stellst, aber mir reicht es gerade völlig hier mit einem kühlen Pilz und dir in der Leitung hier mal wieder
zu sitzen. Was hast du offen?
Ah, ey, ganz ehrlich, ein schönes Ratsherrn. Die Hamburger werden es kennen. Ich weiß nicht, ob das im Süden bekannt ist. Ist auch, ich weiß nicht, ob es in der Bierarena dabei war. Ich glaube, ich habe es
war dabei, ist, glaube ich, hat eine Runde überstanden. Es war einfach zu wenig. Ich finde den Look überragend. Das hat halt so diesen absolut geilen nordischen Pilzlook. So mit der grünen Pulle, mit diesem anderen Grün im Logo. Und es ist schon schön. Es schmeckt auch
gut. Ist ein ehrliches Bier, aber ich sag dir jetzt schon, es wird diese Transition durchnehmen. Das ist ich würde sagen, 1,5 bis 2 Jahren wird es scheiße sein, weil es dann hipsterisiert ist. Also dann ist es halt komplett angekommen.
Ist jetzt noch nicht? So ein Bier. Ach krass, ich dachte, das wäre schon so ein Hamburg-Hipster-Ding.
Es ist schon auf der Schwelle, es ist schon ein bisschen auf der Schwelle, aber es ist noch irgendwie an der Grenze, es ist noch im vertretbaren Rahmen. Also es ist, natürlich
können wir mal
du das
ein
in den
für alle mal diesen Astra-Mythos beenden? Du als Hamburger, wir haben da schon mal drüber geredet. Ich glaube, wir hatten es schon mal kurz im Stream und ich glaube, du hast doch relativiert. Weil das Ding ist ja, Astra ist ja natürlich so ein Kultding. Du als Hamburger oder jetzt Wahlhamburger ist ein bisschen was anderes. Ich natürlich wurde da auch sehr oft mit konfrontiert als Nordlicht. Und ich höre jetzt schon so oft von Leuten, ja sagen wir mal, südlich von NRW, ach, so ein Astra ist mal auch ganz geil. So Astra ist schon ein leckeres Bier auch. Und da muss man einfach mal wirklich ganz ehrlich sagen. Also Astra ist eine 10 von 10, was Marketing, Image und einfach dieses Lifestyle-Gefühl, der Kronkorken ist nice, das ist so einer, den willst du dir aufheben, aber der Geschmack, jetzt mal wirklich ganz ehrlich, ist halt maximal eine 4 aus 10, wenn wir wirklich von ehrlichem Pilzgeschmack sprechen.
Also ganz ehrlich, ich als Wahlhamburger, mittlerweile würde ich das Wahl streichen, ich bin Hamburger, kann man schon so sagen. Ich als Hamburger würde sagen, Astra ist eine nahezu perfekte Marke. Also alles, was Kommunikation und Wirkung und Marketing angeht, ist das wirklich eine 11 aus 10. Die machen fast alles sehr, sehr, sehr richtig. Was dieses Bier geil macht, ist neben dem geilen Marketing natürlich, dass es sich auch in so einem Kosmos bewegt, in dem ich mich wohlfühle. Also in so einer sehr linken Szene, in einer bisschen alternativen Szene. Also natürlich ist das St. Pauli-Bier und nicht das HSV-Bier, so völlig klar. Und natürlich kriegst du das in den abgefuckten, geilen Eckspelunken in Hamburg, kriegst halt ein ehrliches Astra. So, das ist geil, aber das macht das Bier vom reinen Reagenzglas, Vakuum, Geschmack einfach nicht besser. Es ist kein gutes Bier. Also es tut mir wirklich leid. Es ist Lifestyle, ist das Gefühl, diese Knolle in der Hand ist geil, es fühlt sich alles gut und richtig an, ein Astra zu trinken, aber gib mir irgendwie 10 Biere, verbinde mir die Augen und ich schwöre dir, Astra wird wahrscheinlich irgendwo auf Platz 8 bis 10 landen, weil es einfach nicht besonders lecker ist in der Blase. Wenn du nicht weißt, was du trinkst, ist ein Astra nicht geil. Wenn du den Lifestyle mittrinkst und das ist halt wirklich Marketing 4.0, dann ist es ein geiles Bier, dann fühlt es sich an wie ein geiles Bier. Es fühlt sich einfach gut an, Astra zu trinken. Aber als Bier, ey, komm, das ist echt, es ist kein geiles Bier, das kann mir auch keiner erzählen, es ist wirklich
danke,
kein gutes Bier.
Danke, 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 dass du es sagst. Also das war mir jetzt wirklich persönlich ganz wichtig. Aber ohne Scheiß, ich freue mich schon so sehr. Wir planen ja jetzt langsam, seitdem es legal ist, an unserem nächsten Meeting. Also es wird vielleicht nicht mehr Ende Mai was, aber zumindest im Juni soll es ja irgendwie klappen.
Ich habe schon Urlaub eingereicht, mein Freund. Ich weiß schon, wann ich Urlaub haben kann. Das können wir nachher im Nachgang besprechen.
Güte.
Oh ja, es wird real.
Jetzt habe ich so ein 3/13 harten gerade und das ist schon gut für mich inzwischen. Muss man mal ganz ehrlich sagen,
Alter, in meinem Alter. Nimmt man was noch geht, ne?
Jetzt mal wirklich. Und ey, bitte lass uns das durchziehen, weil ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, gerade weil du das Szenario so eröffnet hast. Ich bin jemand, der natürlich auch, was den Bierkonsum angeht, weil ich natürlich ein ehrlicher Biertrinker bin, ich bin extrem selbstbewusst bei diesem Spielchen, verbinde mir die Augen, mach mit mir, was du willst, rein, stell mir halt 10 Biere hin, hau mir die alle irgendwie ein neutrales Glas, ich trinke und ich sag dir, wenn ich weiß, welche Biere da stehen, halt da stehen dann die Pullen in veränderter Reihenfolge und ich muss dann sagen, welches ist welches, dass ich da schon... Ich würde behaupten, bei Bieren, die ich schon öfter als gelegentlich, also schon so öfter mal getrunken habe, dass ich da 7/10 safe gehe. Also ich bin da, glaube ich, sehr gut
dagegen.
Ich bin da, glaube ich, sehr gut drin und ich will das unbedingt machen, weil das kann halt so krass sein, dass man so heftig auf die Schnauze kriegt, weil alle das immer sagen, nee, das wirst du niemals schaffen.
Ich glaube, dass man es krass unterschätzt. Ich glaube, es ist eher so ein Ding von, ich verbinde dir die Augen und ich leg dir vor deine Nase eine Gurke, eine Möhre und eine Tomate und ich bin mir nicht sicher, ob du die auseinanderhalten kannst, weil ich glaube, dieser visuelle Impuls bei dem,
ja gut,
was
also
man
sagen wir
isst,
mal so,
ist so groß.
Verbundene Augen ist immer scheiße, weil wenn dir ein Sinn weggeht, eigentlich solltest du das andere dann ja stärker machen. Gefühlt ist es nicht so, es lenkt dich eigentlich ab und macht dich unsicher. In meinem Szenario ist ja, ich hab kurz oder dreh dir den Rücken zu oder bin im anderen Raum und dann stehen da halt 10 Kannen, also 10 Flaschen, 10 Pullen und 10 Gläser. Und dann meinetwegen die Gläser abgeklebt, dass man irgendwie nicht die Farbe rauslesen kann, weil das könnte ja schon Tell sein. Ich meine, du kannst mir einen Paulaner Zwickel da hinstellen und da wird das halt nicht aussehen wie ein Becks. Also meinetwegen dann halt mit Gläsern, indem man halt die Bierfarbe nicht sehen kann. Aber ich sehe halt schon, welche 10 Pullen da stehen und dann stehen da 10 Gläser vor mir und ich kann dann nippen und versuchen zuzuordnen.
Ja, damit haben wir doch den ersten Programmpunkt für meinen Besuch bei dir dann schon mal safe. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Natürlich wird es gestreamt. Professional Streamer.
Was würdest du denn sagen, wie du da rausgehst aus der Nummer? Glaubst du, du bist wesentlich schlechter? Also 7/10, ich habe jetzt bewusst wirklich, bin ich ganz hochgegangen. Also ich glaube, das wäre schon richtig krass. Wenn ich das schaffe, dann werde ich mich so abfeiern an dem Abend. Also Hälfte wäre geil.
Kommt
aber glaubst du,
also,
du schaffst noch nicht mal die Hälfte?
Nee, glaube ich. Also es kommt halt krass drauf an,
weil
hinten raus
wird es ja wieder leichter, muss man sagen. Ich meine, wenn du dann am Ende noch 3 hast oder so.
Also wie krass gehst du in der Range? Also keine Ahnung, natürlich könnte ich mit verbundenen Augen
müssen wir auch noch
ein
mal begehen,
Jever,
kurz.
Also ich könnte ein GW von einem Becks unterscheiden mit verbundenen Augen, weil ein GW wahnsinnig markant schmeckt. Das ist relativ easy.
Und ein Becks natürlich auch markant riecht, klar,
genau.
So auf jeden Fall.
Aber ich glaube, wenn ich dir so diese absoluten, sich im mittleren Range-Niveau an Bieren, diese Standardbiere hinstelle, sei es jetzt Name-Dropping, ne? Also Sponsor ist gesucht. Wenn ich dir da jetzt, keine Ahnung, ein Becks, ein Ratsherr, ein Krombacher, ein Köpi, ein Warsteiner hinstelle, boah, Alter, ich traue mir das nicht zu. Ich traue mir das ganz ehrlich
nicht
zu.
Ja gut, so Köpi-Warsteiner können schwierig werden, aber ich kann
die
auf jeden Fall diese
scheiße,
absoluten
also da,
Schmutzbiere
da
kann ich halt von einem Becks zum Beispiel unterscheiden. Also das ist auf jeden Fall völlig klar. Aber wichtig auch nochmal, bevor jetzt alle mich wieder fronten und mir bei Insta schreiben, was laberst du für eine Scheiße? Natürlich spreche ich von einem Regelwerk, in dem dann aufgelöst wird. Ich schnappe mir Becher 1, nippe dran, sage, keine Ahnung, Ratsherrn und du sagst, nein, das ist falsch, das ist ein Krombacher.
Ja,
also nicht, dass wir dann irgendwann
so weit sind, dass
es quasi keine richtigen Antworten mehr gibt, weil ich schon 5-mal so falsch lag, dass ich alle schon genannt hatte, die eigentlich noch zu vergeben sind. Also so in der Range befinde ich mich. Und dann, glaube ich, schaffe ich mindestens die Hälfte.
Ich glaube, 50% ist schon ambitioniert, aber traue ich dir zu, ganz ehrlich, weil du ein Fachmann bist, weil du ein Fachmann am Glas bist. Das kann ich hier nochmal so sagen.
Und weil ich auch ein Angebotsbierkäufer bin. Also ich muss ja sagen, ich war jetzt letztens wieder in München. Also ich muss schon sagen, ist echt geil. Also in München so in der Trinkhalle zu sein, wie nennen die es dann? Die nennen es wahrscheinlich einfach Getränkemarkt. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie sie es nennen. Aber so ein Münchner Getränkemarkt ist schon was Schönes. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin ja eh so jemand, ich gehe super gerne in Einkaufsläden, auch in neue, weil hatten wir schon mal drüber gesprochen, so neue vegane Produkte finden, aber auch Getränkemärkte. Wenn ich weiß, ich gehe da jetzt rein und ich werde safe halt 8-10 Biere finden, die ich noch nie gesehen habe. Und dann kannst du so ein bisschen rumprobieren, dann nimmst du dir vielleicht mal ein paar Einzelflaschen, dann konnte ich auch mal so die leichte Weiße ausprobieren, so das Weizen-Leichtbier. In Bayern ist das ja schon komplett angekommen, das Prinzip des Leichtbiers, weil die alle verstanden haben, dass tagsüber Bier konsumieren eine gute Sache ist und das halt in jedem Biergarten völlig akzeptiert ist. Also feiere ich natürlich total. Und da sind sie ja wirklich so weit, Also da habe ich halt so Häme bekommen dafür, weil es ging dann so los, ja, ich habe jetzt hier irgendwie Kasten bekommen, Augustiner war im Angebot 16 Euro, wo man sich ja eigentlich schon so denkt als Norddeutscher oder auch meinetwegen Rheinländer, so oha, das ist ja schon amtlich und die sagen halt so, guter Bierkasten kostet 18 bis 20 Euro und ich bin ja ein Angebotskäufer und deswegen auch meine Palette. Heute wieder im Angebot Jever. Ich nippe gerade an diesem wunderschönen Jever und ich muss sagen, das schmeckt mir, das ist glaube ich so ein Spargelding. Im Alter immer besser.
Also ich bin da genauso, ne? Ich habe bei mir hier wirklich einen absolut ehrenhaften Getränkehandel um die Ecke, der immer so ein bisschen auch nach Geldwäsche riecht. Also das wirkt alles immer nur so halb offiziell.
Ist das der, wo du letztens 30 Euro für irgendeinen Kasten ausgegeben hast?
Ja, 29 Euro für einen Scheißkasten Augustiner.
Ehrenwerter Trinkhandel, ey. GG's ja, wirklich.
GG's geht raus, well played. Nee, und der Laden an sich ist geil, weil der ist halt so, da gehen wir mal zusammen rein, ey. Die haben sich das halt alles aus so alten Holzlatten zusammengezimmert. Dann gibt's da einfach gefühlt 50 Meter lange Gänge. Und dann ist das halt so ganz straight. Ein Raum ist Wasser, ein Raum sind Softs. Also ein Gang, zwei Gänge sind Bier. So, und die haben halt auch so eine richtige Bandbreite, ne? Da kannst du halt zur Tiefkühltruhe oder zur Kühltruhe, zum Kühlschrank gehen und dann sind da halt, keine Ahnung, 150 verschiedene Biere, von denen du halt 70 noch nie gesehen hast. So, weil das dann wirklich halt so ein bisschen Biere außerhalb des normalen Kosmos sind. Und das ist für mich, ist das Größte, da reinzugehen. Hat ewig lange auf, schon mal ehrenhaft. Also ähnlich wie bei dir, der Kiosk gegenüber bei der alten Bude. Also war auch so ein guter Laden, wo man halt immer noch mal hin konnte.
Der war echt sehr gut.
Und dann gehst du halt da rein und ich gehe dann da raus mit 6 verschiedenen Bieren. Die kosten dann noch alle irgendwie 2 Euro für eine 0,3 Flasche oder 0,5 Flasche. Ist dann aber auch irgendwie okay, weil es immer besondere Sachen sind. Und ich bin dann halt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin mittlerweile so ein Etikettenkäufer geworden. War ich früher nicht. Mittlerweile bin ich wirklich, ich werde getriggert von Etiketten. Wenn da irgendwas, was irgendwie aussieht wie so was altes, klosterhaftes oder so, am besten in so einer, nicht Runenschrift, weil das ist Schmutz, aber schon in so einer alten, schönen, stilistischen Handschrift, ey, das kaufe ich halt. Das ist mir auch egal, was drin ist. Da kannst du reinpissen, kannst mir Mittelstrahlurin abfüllen. Fühle ich einfach. Kaufe ich für 2 Euro, stelle ich mir kalt und fühle ich. Also das ist für mich eins der größten Geschenke, was mir Conny Krüger schon sehr oft in meinem Leben gemacht hat. Einfach so ein Biertasting. Aber so ganz simpel, ne? Nicht fancy irgendwie zu Tim Mälzer in eine Bar gehen und dir dann da irgendwie dein Stoutcraft-Bier für 19,30 Euro reinziehen, sondern ehrlich in Getränkehandel gehen, 6, 7, 8 geile Biere kaufen und dann eine schöne Verkostung. Ist für mich das Größte, ey.
Finde ich auch mega geil. Und genau das werden wir auch machen, weil das wird auf jeden Fall, ja gut, müssen wir ja nicht irgendwie vorhalten mit irgendwelcher Moral und mit irgendwelcher Vernunft. Wenn wir uns sehen, dann wird das Bier fließen.
Das Glas wird
und neben unserem Bier-Random-Tasting ist ja auch die Bier-Arena 2.0 geplant. Und genau das werden wir natürlich machen. Wir werden vorher einen Selektionsprozess machen. Der wird komplex as fuck sein. Und dann werden wir da einen 32er-Baum nominieren. Und wir werden von allen 32 Biersorten werden wir mindestens 3 Pullen haben. Damit wir uns da immer wieder ein Glas aufmachen können, weil das irgendwie noch dran ist. Und ey, ich finde das auch Hammer. Ohne Scheiß. Und ja, ich finde, ich komme langsam auch so ein bisschen da rein. Also eigentlich, ich musste halt immer lachen, weil ich denke halt immer an Sarah und die ist wirklich, ich darf jetzt nicht so laut sein, aber die ist halt zu 1000% wirklich Etikettkäuferin. Ne? Alles, was hübsch aussieht, ist automatisch gut. Auch bei Essenssachen. Und es ist so geil. Also das gepaart mit diesen geilen, getriggert werden durch Angebote. Halt durch diese Fake-Angebote. Wie jetzt irgendwie so der Klassiker ist, dieser Glas-Smoothie, wo die immer diese Scheißsprüche drauf haben. Weißt du, wie heißt der nochmal?
Ach, diese Wichser. Ja, True Fruits. Die hatten mal irgendwie vor kurzem eine Kampagne, die nicht so richtig gut lief.
Oh, okay. Die machen ja so einen auf cool und wir haben dann so lockere Sprüche. Und ganz ehrlich, ich finde es total beschissen. Deswegen möchte ich mich eigentlich auch dagegen weigern. Mein Gott, kauf dir ein bisschen Obst und mach dir selber deinen Scheiß-Schmutzi. Ist eigentlich meine Meinung. Aber gut, wenn er da ist, trinke ich ihn auch gerne. So ein Ding.
Ja,
ist
aber ganz
das,
ehrlich, wir hatten ja schon mal das Ding, was würden wir machen, wenn wir jetzt mal wirklich durchregieren könnten? So Kim Jong-un-Style, einfach so komplett alle Hebel in der Hand. Sachen, die man verbieten würde, ne, haben wir schon drüber gesprochen, Dreiviertelhosen, Liegefahrräder, erster Impuls wären Liegefahrräder, Smoothies, ey, ohne Scheiß, das ist so ein Produkt. Ja, ich fühle es schon und ja, habe ich mir schon mal einen gekauft, natürlich habe ich mir schon mal einen gekauft und fand ich es geil. Ja, natürlich fand ich es geil, dann mir einfach so eine Glas- oder Plastikpulle da aus dem Regal zu holen und mir dann meinen, keine Ahnung, Kale-Chia-Samen-Himbeer-Smoothie reinzuziehen. Ganz ehrlich, Alter, die Dinger kosten dann irgendwie 3,79 dafür, dass da irgendwo ja nicht mal handgemacht irgendjemand steht, sondern eine Scheißmaschine, die ja irgendwie 100 Gramm Obst klein macht und mit Wasser oder irgendwie Milch auffüllt. Das kann es echt nicht sein, ey. Also ohne Scheiß, kauft einfach weniger Smoothies. Das ist, macht dir die Scheiße
selber,
kauft
den Mixer. Aber man darf halt nicht so haten, weil man es halt auch gerne konsumiert. Es ist schon geil, so ein Schmutzi zu haben.
Ja, aber ich fühle mich schlecht.
Die machen da halt so eine Marge. Ja, und das Schlimmste ist ja, das in mal 37.000 ist ja der gute alte Ingwer-Shot, der jetzt ja so seit gefühlt anderthalb Jahren modern ist. Und Digga, was du da bezahlst für so, weiß nicht, für so ein 4cl-Ding oder so, zahlst du da 3 Euro. Und das war wirklich, den Rat habe ich auch irgendwann bekommen, so dieses Rezept, und hab's wirklich mal befolgt. Hab's jetzt länger nicht mehr gemacht, das war eher was für die Winterseason. Und ohne Scheiß, beste, Alter. Gerade wenn die Orangen günstig sind, kauf dir so 5, 6 Orangen, je nachdem wie groß sie sind. So, das werden dann ungefähr, je nachdem wie es läuft, 500, vielleicht 600 Milliliter. Dann nimmst du dir 100 Gramm Ingwer, kaufst du dir einfach wirklich, schälst den vorher, schneidest den vorher so ein kleines bisschen grob, 2 Zitronen, bam, fertig, und ein bisschen Agavendicksaft, damit es vielleicht nicht ganz so heftig ist. Und dann hast du deinen Ingwer-Shot und hast fast einen Liter, Alter. Ein Liter für, keine Ahnung, könnt ihr euch ausrechnen, das kostet dann vielleicht im Einkauf oder wie ihr es dann im Supermarkt rausholt, kostet das 4 Euro, aber halt für einen Liter. Und nicht für 40 Milliliter. Also Ingwer-Shot, wer sich den noch snackt wirklich, im Rewe oder sonst wo, der lebt auch ganz stark am Leben vorbei.
Komplett andersrum, Ingwer, ja wirklich, wenn wir mal die großen 5 Gemüse, ich weiß nicht genau, ob Ingwer Gemüse ist, irgendeine Wurzel.
Oh, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich werde direkt mal nachtippen.
Wahrscheinlich nicht, aber die großen Ingwer, 5, was auch immer, wo Ingwer reingehört.
Was sagt man da überhaupt? Ingwer? Ich wollte jetzt Kategorie schreiben, aber das ist doch falsch.
Wurzel.
Genre?
In welches Genre was gehört ist Ingwer? Robbie Williams, was ist das? Ingwer. ich weiß es nicht, Alter. Schreibt doch einfach Ingwer Gemüse oder Obst. Das kriegen wir schon hin. Jedenfalls ohne Scheiß, eins der unterschätztesten Lebensmittel ever. Ohne Scheiß. Ingwer kann ja so alles. Es gibt 2 Dinge, das ist kein Scheiß, ne? 2 Dinge, die ich immer im Haushalt habe. Wirklich 2, na 3. Klopapier, Bier und Ingwer. Ich habe immer zu jeder Tages- und Nachtzeit Ingwer, weil genau der Move ist einfach Ehre. Nimm dir eine Zitrone, press sie aus, schneid da Ingwer, frischen Ingwer rein. Das kannst du 10-mal aufgießen und es ist einfach ein ehrenhaftes Getränk. Was ist es denn jetzt? Ist es Gemüse? Ingwer ist Gemüse, oder?
Laut Definition ist es tatsächlich ein Gewürz. Aber Nein. Ich finde eigentlich, dass es Quatsch ist. Also klar, die machen es dann so, weil man Ingwer auch mit dem guten alten Tee natürlich verbindet. Aber ich finde Ingwer vor allen Dingen so geil. Also klar, der gute alte Ingwer-Tee, ich mache es inzwischen auch, so vernünftig bin ich geworden. Und ich glaube auch an die Superpowers, die man ja wirklich Ingwer zuschreibt. Dass man davon wirklich gesünder wird, man merkt es. Es ist so geil
scharf. Ich bin das lebende Beispiel.
Und du merkst, es passiert irgendwas. Krank. Aber ich feiere es halt noch mehr, wenn du wirklich dieses Ingwer-Ding auch isst. Ich bin ja ein Riesenfreund von auch bei Sushi. Alter, das habe ich spät entdeckt, ne, weil ich mir am Anfang mal dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Ich habe sehr spät erst gecheckt, dass das eingelegter Ingwer ist. Das hätte mir mal einer sagen sollen. Ich dachte mal, das wäre irgend so eine ganz ekelhafte Alge oder so. Ey, seitdem, wenn ich mal in einem Sushi-Laden all you can eat bin, und das ist übrigens das Einzige, was man machen kann. Also das, ey, heute ist, glaube ich, die Episode Dinge, bei denen man feststellt, dass man am Leben vorbeiläuft. Wenn man Sushi essen geht oder sich Sushi irgendwo rausholt, aber dann halt nur mal so ein 6er-Pack Maki. Ich hole mir so ein 6er Avocado Maki. Oder vielleicht ein paar California Rolls dazu. 14 Euro für wirklich 200 Kalorien oder was? Also das ist so krass. Ich liebe Sushi, aber Sushi ist ja wirklich das overpriced Scheißzeug, was es gibt. Also es gibt nur die Option, da je nachdem, wo du bist. Wir hatten einmal ja wirklich diesen geilen Laden, Alter, wo dann der Song da so gepumpt hat am Nachmittag. Da hatten wir es so sehr günstig. Aber da, ich zahle auch natürlich gerne auch mal 25, meinetwegen, für ein All-You-Can-Eat-Sushi, weil ich dann auch wirklich so reinlade mit den guten alten Avocado-Makis und Gurke und hier und da und dann nur noch Ingwer draufpacke. Aber ansonsten kannst du das ja nicht bringen.
Ey, These, Sushi ist das einzige Essen, was All-You-Can-Eat rechtfertigt. Weil ich finde All-You-Can-Eat einen furchtbaren Trend. Mhm. Absolut ja, maximal verstehe ich, beschissen, klar. Weil irgendwie befeuert total ein falsches Verhalten, so ist mehr als du brauchst, weil Hauptsache du kriegst viel für dein Geld und Lebensmittelverschwendung, bla bla bla. Bei Sushi finde ich es wirklich angemessen. Das ist aber auch das Einzige. Also ganz ehrlich, diese All-You-Can-Eat-Schnitzel-Veranstaltung, wo du dann irgendwie 23 Euro zahlst und ob du ein Schnitzel oder 9 isst, ist egal. Das ist halt wirklich maximaler Schmutz. Sowas ist halt wirklich bescheuert. Aber bei Sushi fühle ich es irgendwie auch.
Und ja, das Ding ist auch perfekt gemacht. Die meisten Läden achten ja auch darauf, dass sie keinen Abfall, also die wollen ja dann auch und werden das im Zweifel sanktionieren, wenn du da leere Teller hast und weil das ja immer so rundenweise geht und selbst im Tablett, das passiert ja nicht. Und da macht's auch wirklich Spaß, sich so zuzuladen. Das ist einfach so.
Ja, und du entwickelst diesen Ehrgeiz, wenn sich diese Teller neben dir stapeln und sich das irgendwie gut anfühlt. Also bei Sushi finde ich all you can eat okay, bei allem anderen lass es bitte bleiben. Lass es bleiben. Wir haben auch einen Bildungsauftrag hier. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bei Samuel Ginger Dad bedanken. Ich hoffe, den Namen durfte ich so sagen. Ist auf Instagram in meine DMs geslidet, wie viele von euch, möchte ich mich für bedanken, und haben mir reihenweise koffeinfreien Kaffee empfohlen. Also da kam tatsächlich eine ganze Menge Backlash, weil ich das ja im letzten Podcast so ein bisschen eingefordert hatte. Er ist heute angekommen, ich habe ihn heute getestet und ganz ehrlich, unterschätzt gut. Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte Angst, dass das einfach scheiße schmeckt und irgendwie so
ja, nach Wasser, alkoholfreies Bier ist auch lecker und so ein Erdinger alkoholfreies Mensch ist doch mal was Feines.
Ja, alkoholfrei, komm, alkoholfreies Pilz ist Schmutz, das wissen wir alle, alkoholfreies Weizen, hab ich einen Case, sehe ich einen Case für. Aber ganz ehrlich, ich habe erwartet, da kommt so eine wässrige Plörre mit Kaffeearoma und unterschätzt, schmeckt echt nach ehrlichem Kaffee, würde ich sogar behaupten, nehmen wir mit rein. Ich brühe dir, wenn ich bei dir bin, wenn du dein Bier-Tasting machst, mache ich dir einen Kaffee und ich mache den koffeinfreien. Ich bin mir nicht sicher, ob du den Unterschied erkennst.
Würde ich mir lieber selber ins Gesicht pissen, weil mit Kaffee bin ich auch ganz ehrlich. Nein, mein Kaffee ist die klassische Kombi. Also wie auch, na, nicht so sehr wie beim Bier, weil beim Bier ist es vor allen Dingen der Geschmack, aber beim Kaffee ist es halt wirklich diese wunderbare Synergie, die ich einfach haben will. Ich mag den Geschmack, Alter, wie gesagt, so ein schöner schwarzer, ey, boah, Junge, weißt du wirklich eigentlich, wie lecker der schmeckt? Der ist schon wirklich verdammt geil, aber es geht auch um die Wirkung. Also ich, so sehr feiere ich den Geschmack dann nicht, dass ich ihn ohne Wirkung brauche. Das ist der Unterschied, glaube ich.
Ich werde ab sofort reingrinden. Also ich werde mir jetzt jeden Tag 8 Tassen koffeinfreien Kaffee reinziehen und gucken, was dann passiert.
Aber das liegt, glaube ich, auch in meiner Natur. Ich bin so ein Supplement-Mensch oder auch ein Drogenmensch in dem Sinne. Nein, also versteht ja, mich nicht falsch. Aber ich mag das gerne, dieses damit zu spielen, was du halt mit dem Körper machen kannst. So dieses, ich brauche Koffein, okay, dann füge ich dem Körper Koffein zu. Oh, ich will schlafen, jetzt nehme ich was, mit dem ich einschlafen kann. Und deswegen hoffe ich ja auch, wir hatten schon erste Gespräche, Grüße gehen raus an den Ehrenmann Unbekannt bisher, der uns direkt weitergeleitet hat zu irgendeinem Buddy von sich, der irgendwie so eine kleine CBD-Firma hat. Also wir sind schon in Gesprächen. Das, was wir im letzten Podcast haben, vielleicht werden wir hier demnächst mal einen CBD-Partner haben. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist halt voll mein Ding. Ich stehe da drauf, quasi irgendwie auch meinetwegen jetzt noch um 21 Uhr mir einen fetten Pott Kaffee zu machen, einfach aus Prinzip, weil ich Bock drauf habe, dann aber halt mit CBD und zwar mit dem stärksten gegensteuern zu können, damit ich schlafe wie ein Baby. Ich weiß, es ist unnatürlich und eigentlich vielleicht auch falsch, ich find's aber extrem geil.
Das war aber schon immer so ein Ding bei dir, ne? Schon immer so ein Fetisch. Also ich glaube, daher kam auch deine Pumperphase, weil du auch so ein bisschen gucken wolltest, was kann ich mit meinem Körper eigentlich machen, was kann ich da alles rausholen und so. Dann natürlich die Supplementphase und so. Du bist da schon immer sehr bewusst mit diesen Effekten, was das auf den Körper hat und testest dann auch immer viel rum. Ich finde das bewundernswert. Wert, manchmal auch beunruhigend, aber eigentlich im Kern positiv.
Ja, es ist auf jeden Fall gut, dass ich in einigermaßen behüteten Verhältnissen aufgewachsen bin und nicht unter der Brücke in Offenbach oder so, weil dann hätte das auf jeden Fall anders laufen können.
Wenn du Zugang zu Crystal Meth in deiner Jugend gehabt hättest, würden wir jetzt hier nicht sitzen und sprechen.
Ja gut, ich denke mal, jeder Mensch, der in seiner Jugend direkten Zugang zu Crystal Meth hatte, ja, wird auf jeden Fall einen harten Weg gehabt haben. Also ich will jetzt keinen fronten, aber wenn ihr es da rausgeschafft habt, dann auf jeden Fall schon mal meinen größten Respekt.
Dann geht Shoutout raus auf jeden Fall.
Ich will ein Thema mit dir ansprechen. Und ich glaube, bitte, weil du ja natürlich ein Mensch bist, der in notorischem Schrank pennt, bin ich mir sehr sicher, dass du es nicht mitbekommen hast. Was? Weil für mich haben sich jetzt zwei Welten vernetzt und auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Und du sollst jetzt auch der Mann sein, der mir vielleicht den Read geben kann. Weil es ist inzwischen, in Zeiten des Internets ist eigentlich schon wieder Schnee drauf und es wäre schon wieder out, es wäre schon längst wieder aus den Trends raus, keiner redet mehr drüber. Aber ich will mit dir nochmal drüber reden, weil tatsächlich ja letzten Sonntag oder den einen davor, Jan Böhmermann bei Fest und Flauschig in Gegenwart von Olli und mit Olli gegen Montana Black gefrontet hat. Das war auf jeden Fall krass. Also es führt alles zum übergeordneten Thema. Ich will es dir trotzdem nochmal kurz erklären. Also es ging letztendlich darum, dass Olli irgendwie jetzt, hast du die Folge gehört?
Nee, habe ich noch nicht gehört.
Ja, ich bin auch schon länger raus, muss ich auch zugeben. Das ist bei dir wahrscheinlich auch so.
Ja, das andere Thema. Ich bin jetzt, ganz kurzer Exkurs, ich bin echt doll auf AWFNR hängen geblieben. Also hier Paul Rübke, Joko Winterscheid.
Ach, krass.
Und so. Und das hat das für mich so ein bisschen abgelöst. Ich hoffe ehrlicherweise, dass ich irgendwann nochmal wieder diesen Bounceback kriege, weil ich Fest und Flauschig in der Blase sehr viel besser finde. Und früher auch viel besser finde, also viel höheres Ceiling als AWFNR. Aber irgendwie ist das, ich glaube, das ist so ein Ding, da bin ich wirklich stumpf. Ich glaube, das ist, weil es neuer ist. Weil ich es noch nicht so, ich bin es noch nicht so über. Deswegen bin ich ein bisschen raus bei Fest und Flausch. Ich komme da nicht so ganz hinterher. Ich will da aber wieder rein. Also das ist so ein Vorsatzding. Die Jungs haben sich das verdient. Die haben sich den Benefit of the Doubt verdient, dass ich da wieder reingrinde. Nicht, dass sie es merken würden bei ihren paar Millionen Hörern, ob ich jetzt weg bin oder peng.
Ich wollte gerade sagen. So.
Aber ich will ihnen den Gefallen tun. Aber die Folge habe ich noch nicht gehört. Also erzähl mir noch mal ganz kurz, wer ist Montana Black? Welcher von denen? Der immer schreit oder der andere?
Der mit den Gesichtstattoos, nicht Knossi.
Ah ja, der im Keller.
Nicht
sitzt,
Dennis,
ne?
Knossalla, den du ja scheinbar gut kennst, guter Freund von dir. Nee, und da ging es letztendlich darum, irgendwie Olli hat erzählt, halt so ein klassisches, war wieder so Quarantäne-Corona-Thema, so boah, ich habe jetzt auch irgendwie Langeweile und ich habe mich jetzt auf Twitch angemeldet. weil es ja jetzt ein großes Ding ist, jetzt wirklich krass. Natürlich in Zeiten von Corona, ey, deswegen sind ja auch Webcams inzwischen Gold und alles, was irgendwie annähernd mit Videotelefonie zu tun hat, ist halt aktuell so overpriced und sowas von ausgebucht und du kriegst nichts mehr, genau wie Hantelstangen, weil jeder sich jetzt ein Homegym machen will, so ein Ding ist das ja inzwischen. Und dann hat Olli das erzählt, er will sich auf Twitch anmelden und Jan, da will ich halt mal wissen gleich von dir, wenn ich es erzählt habe, was du glaubst, was seine Agenda ist, weil wir wissen alle, er stichelt gerne, er provoziert gerne, im Zweifel soll einfach nur ein Thema draus werden, er kann darauf irgendwas aufbauen, vielleicht wird es irgendein Segment für irgendeine Show von ihm mal sein, aber der ist da drüber gefahren und meinte direkt so, boah, nee, mach das bitte nicht. So, dann bist du wirklich der Allerälteste überhaupt auf der Plattform. Ach, und auf krass. Twitch sind doch eh nur so die YouTuber und hier so die Montana Black Fans hier, die alle in Richtung Neonazitum irgendwie so driften und dann alle versuchen da halt diese leicht beeinflussbare Fanbase von Montana Black da irgendwie zu beeinflussen und in Richtung Nazitum zu bekommen. Also das war halt wirklich so ein heftiger Front. Olli wollte es dann noch so ein bisschen auf einer komischen Art und Weise dann retten und hat so ein bisschen drüber geredet, ja, natürlich bereut er krass, dass er nicht auch einfach YouTuber, Streamer geworden ist und damals halt mit noch Ende 20, Anfang 30 in dreckigen Tourbussen rumgefahren ist mit drei anderen Idioten und einfach kein Geld hatte und gar nichts hatte und das natürlich jetzt krass findet, wenn irgendein Idiot ein Gesichtstattoo ist, der irgendwie über sein Arschloch redet, so ähnlich wie wir das immer machen, da irgendwie Erfolg mit hat. Aber das ist schon, und das, ja, ich will's von dir wissen, also weil, du kennst Monte nicht, aber klar ist ja, das war eine selten unreflektierte Meinung, die Jan da auf jeden Fall rausgehauen hat. Weil das kann man so einfach nicht stehen lassen. Was glaubst du, wollte er damit erreichen?
Oh, finde ich sau schwierig. Also ich habe das Statement nicht gehört und ich kenne, wie gesagt, Monte, ich weiß, wer das ist vom
Gesicht her. Es gab halt mal Gerüchte, wie gesagt, er hat so ein, zwei Leute. Es gab mal Gerüchte, dass er da Kontakte zu hat, dass er Leute kennt, die man in Richtung rechts einordnen kann. So, also dass er, Monte sagt immer selber, er ist maximal unpolitisch, hat sein bester Kumpel aktuell, ist natürlich auch Türke, Memo und so weiter. Und also, dass er selber kein Nazi ist und nicht rechts denkt, ist völlig klar. Aber man hat ihm das immer so ein kleines bisschen zugeschrieben, dass er da halt Kontakte hat.
Ah, okay, krass. Nee, das habe ich nicht mitgeschnitten. Ich glaube, bei Böhmi ist so ein Ding von, deswegen glaube ich, finde ich diesen Menschen auch so faszinierend auf irgendeiner Ebene, weil er ja diese Grenzen von, was ist gerade eine ehrliche Meinung und was ist Satire oder was ist, keine Ahnung, irgendwo habe ich eine Agenda dahinter, wo sage ich was nur, um irgendeinen Impuls zu setzen, sind ja bei dem Mann überhaupt nicht zu trennen. Also das ist ja auch, ja, glaube das ich, so das große Erfolgsgeheimnis von ihm, dass er Geschichten erzählt in einer Lebendigkeit und in einer Wiederholung, dass man immer noch nicht weiß, was ist eigentlich echt. Also Beispiel, wie er über sein Privatleben redet, so. Du weißt immer noch nicht, irgendwie hat man das Gefühl, man glaubt, der lebt in Köln mit seiner Frau und hat Kinder. So richtig wissen tue ich es irgendwie nicht. Ist das eine Story von ihm? Ist das was, was er einfach ewig erzählt? Oder ist das ein Fakt? So gleichzeitig redet er dann irgendwann mal in einer Frequenz darüber, dass er irgendwie eine Fickbeziehung mit irgendeiner Instagramerin in Berlin hat. Und so, da ist es irgendwie relativ offensichtlich, dass es nicht stimmt, aber nur inhaltlich. An der Art, wie er darüber redet, merkst du es nicht. So, und das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept von diesen Menschen, dass du den halt nie greifen kannst. Das ist andersrum auch der größte Kritikpunkt, finde ich, weil du ihn nicht so richtig greifen kannst. Ich folge ihm auf Twitter, irgendwie wie viele Millionen mittlerweile wahrscheinlich auch. Da ist das ein bisschen eine andere Oberfläche, weil das benutzt er irgendwie sehr als politische Plattform und positioniert sich sehr, ist ja ein politisch sehr interessierter, sehr, ich würde sagen, reflektierter und gebildeter Mensch, der sich ganz viel irgendwie auch mit Flüchtlingssituationen und so weiter auseinandersetzt und mit Ungerechtigkeit und so, da schon eine sehr klare Haltung hat. Andersrum weißt du bei dem halt nie, wie ernst ist es jetzt gemeint, was er da macht. Wenn er zu Monte frontet, glaube ich, sind das wieder zwei Themen. So, das eine ist dieses, meint er das jetzt ernst oder ist das gerade mal wieder einfach ein gut kalkulierter Move? Und ich würde dem Menschen mal unterstellen, dass er fast nichts unkalkuliert sagt, weil er, glaube ich, nicht so ein impulsiver Typ ist, sondern mit diesem öffentlichen Bild von sich selber schon sehr sorgfältig umgeht und sich sehr genau überlegt, was er wann, wie, wo, auf welcher Plattform, vor welchem Publikum, in welcher Art und Weise sagt, weil das halt letztlich sein Geschäftsmodell ist. Was ich aber glaube, und da glaube ich schon, dass das ein, vielleicht ohne die Folge gehört zu haben, Teil quasi aus seinem Herzen spricht, wenn man so will. Man darf ja nicht vergessen, der ist bei allem, was Medien betrifft, ist das halt irgendwie auch noch so ein erzkonservativer Typ. Also zumindest jemand, der extrem am linearen Fernsehen hängt und das nicht aus so einer Koketterie, sondern weil der halt wirklich, der liebt halt noch die große Samstagabendunterhaltung und das ehrliche, lineare, öffentlich-rechtliche Fernsehen und so. Wenn du den reden hörst, dann ist das was, wo der richtig aufgeht. Da hast du das Gefühl, da kommt mal so ein bisschen, da bröckelt die Fassade mal so ein bisschen und da spricht mal die ehrliche Person Jan Böhmermann, der es halt liebt, irgendwie samstagabends ZDF irgendwie in seiner Jugend irgendwelche großen, gut produzierten Shows zu gucken und das halt total feiert und einen wahnsinnigen Softspot für dieses Medium Fernsehen hat. So, und dann kommt halt ein Typ wie Monte, der in dem Fall, glaube ich, ehrlicherweise nur stellvertretend ist. Ich glaube nicht, dass er ernsthaft ein Problem mit Monte hat, sondern dass er halt quasi sinnbildlich für diese Generation Twitch, wenn man so will, ist, die halt mit verhältnismäßig, zumindest Außensicht, einfachen Mitteln auf einmal eine Plattform in der Größenordnung erreichen, wo Leute wie Böhmi und Leute aus dem linearen Fernsehen halt Jahrzehnte für kämpfen mussten, das nicht halb so groß hinzubekommen. Da kommt halt irgendwie so ein Typ mit Gesichtstattoos, setzt sich in seinen Keller und spielt, keine Ahnung, COD oder was auch immer so sein Hauptcontent ist und erreicht damit auf einmal, was weiß ich, 500.000 Leute und hat irgendwie 200.000 Subs und ist Multimillionär und hat mehr Geld verdient und mehr Leute erreicht, als es Leute wie Böhmermann kennt, nicht jetzt er selber, aber Leute aus der Welt jemals schaffen würden. Und ich glaube, dass da ein großes Stück Frustration mitschwingt und so dieses, ja, das kann's doch nicht sein, Alter. Wir haben uns damals irgendwie sonst was überlegt. Wir sitzen in Redaktionskonferenzen und machen uns einen Kopf, wie macht man eine gute Sendung und produzieren die. Und dann sind wir irgendwie Freitagabends im ZDF-Spartenprogramm und dann gucken das irgendwie, was weiß ich, 320.000 Leute und das ist für uns irgendwie total geil. Und dann kommt halt irgendwie so ein Monte oder so ein Knossi, setzt sich hin, spielt Online-Casino, holt sich gefühlt vor laufender Kamera einen runter, rotzt ein bisschen was in die Kamera und erreicht dreimal so viele Leute und ist zehnmal so reich und viel erfolgreicher. Ich glaube, dass da so eine richtig ehrlich tief sitzende Frustration mitschwingt und dass das mal so durchkommt bei ihm und dann vielleicht halt doch impulsiver ist und nicht so kalkuliert. Also ich kann mir vorstellen, dass er da einfach so einen in Anführungsstrichen schwachen Moment hatte, wo einfach mal die ehrliche Meinung von Privatperson, Medienperson Jan Böhmermann mal so durchkam und er einfach mal so richtig rausrotzen wollte. Ey, ich muss da auf jeden Fall mal reinhören, aber kann ich mir vorstellen. Ich glaube, der Mann ist frustriert davon.
Das wäre krass. Das wäre wirklich krass, weil das wäre in dem Sinne auch, dann wäre er ausnahmsweise mal irgendwie zu emotional gewesen und hätte dann so ein bisschen sein Ratio verloren, weil da war auch wirklich eine Sache, auch wenn Monte jetzt nicht einer der großen Denker ist und das ist ja ein Zusatz des Kritikpunkts, dass er jetzt, ist ja echt so das Ding, ne? Ohne Scheiß, man kann darüber diskutieren, ist Montana Black inzwischen nah dran, ein A-Lister zu sein in Deutschland. Ist er ein A-Lister? Weil du kannst nicht davon sprechen, dass er ein CD, irgendwas Promi ist. Dazu ist er halt viel zu relevant. So, und wenn man sich da einfach komplett verschränkt, sich auch der ganzen Twitch-Welt verschränkt, macht man meiner Meinung nach einen großen Fehler. Ich meine, es geht ja eh immer mehr in die Richtung. Auch Böhmi hat ja selber festgestellt, dass auch viel mehr jetzt natürlich über Internet und auch Sachen, die er selber geil fand, das war das Problem. Aber Monte hat dann halt zwei riesige Fehler gemacht. Also erstmal hat er die Karte gezogen, was natürlich maximal dumm war. Also erstmal fand ich nice. Das zeigt auch wieder, was wirklich Olli Schulz für ein Ehrenmann ist, ne? Ich will mir wirklich vorstellen, wie da der Kontakt kommt. Wie es dazu kommt, dass dann einer von dem anderen die Nummer bekommt. Ich weiß nicht, ob es über Twitter dann läuft oder über Insta oder so. Aber in derselben Nacht, nach dem Abend, an dem Monte das erfahren hat, haben er und Olli halt noch telefoniert und haben es geklärt. Und haben halt einen Strich drunter gemacht und er meinte eh vorher so, er war vorher halt vor allen Dingen von Olli enttäuscht und meinte so, boah, den fand ich echt immer korrekt und dass der sich dann so doof geäußert und da so mitgemacht hat, fand ich scheiße. Das fand ich mega nice, dass die dann einfach telefoniert haben und dann irgendwie Friedenspfeife geraucht haben zusammen. Aber er hat dann halt so ein bisschen die Karte gespielt, ja, ich glaube, das ist Neid, Digga, und das ist so gescheiterte Karriere und so weiter.
Ja,
und da fehlt dann halt andersrum wieder komplett die Weitsicht. Monte ist vielleicht in seiner Zielgruppe, vielleicht wirklich aktuell ohne Scheiß, der relevanteste Mensch, den wir in Deutschland haben. Das ist einfach so. Dafür gibt es aber halt noch viele, viele andere Zielgruppen, in denen halt niemand weiß, wer das überhaupt ist. So, ich meine, selbst an dir geht es ja sogar vorbei. Und Jan Böhmermann ist halt wirklich universal in dem Sinne. Deswegen, die Karte kann man natürlich nicht spielen. Und dann hat er einen zweiten großen Fehler gemacht, was uns eigentlich jetzt zu dem Punkt bringen will, den ich erreichen will mit dir und wo ich mal ein paar Fragen stellen will. Er hat halt wirklich rausgehauen und hat sich damit eigentlich für mich auch selber so ein bisschen exposed. Er meinte halt so, ja, ich kenne die Gerüchte und ja, dass immer gesagt wurde, das stimmt zwar nicht, das sind keine Nazis, aber ich sag euch ganz ehrlich, Digga, bei mir ist das so, jeder darf denken, was er will und wenn jetzt ein richtig guter Kumpel von mir ein krasser Nazi ist und er denkt das so, aber er tut keinem damit weh, dann ist das für mich in Ordnung. Und
ja, okay, das ist halt dumm.
So, ja, ich wollte gerade sagen, also die Reaktion, das hat genau das Gleiche, habe ich mir auch gedacht. Da müssen wir dann auch nicht drüber reden. Also das geht dann natürlich weit an dem vorbei, vor allem nicht für jemanden, der eigentlich viele Werte mitbringt. Du könntest jetzt da gerade bei ihm als tierlieber Mensch irgendwie mit Sachen kommen. Ja, wir werden das, wenn einer sich darauf aufgeilt, hier sich Animal Crushing reinzuziehen. Das gibt's übrigens, ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe davon gehört, dass es das im Darknet gibt, wie Leute auf ja Babytieren, auf jungen Tieren rumtrampeln, man dann sieht und hört, wie die Knochen brechen und sich da Leute darauf aufgeilen, zu sehen, wie diese jungen Tiere. Mir wird schlecht dabei, wie ich davon rede. Ja. Ne? Das ist immer krass, Alter. Ich spreche das aus. Ich denke, ich bin da rational und mir wird schlecht, wenn ich das ausspreche, ne? Dass es so perverse Menschen gibt. Dann fangen wir gar nicht an, erst mit diesen ganzen, naja, Kinderpornografie und Baby irgendwas und so weiter. Boah, schlimm. Gott, wir rutschen ab. Naja, aber das ist so der Punkt, wo man ihn dann auch, glaube ich, ganz leicht exposen würde. Da ist er im Zweifel dann vielleicht ein kleines bisschen im klassischen Sinne zu blöd. Um es nicht böse zu meinen, ich meine, Intelligenz ist vielschichtig, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, auch ich würde mich jetzt absolut nicht als klassisch intelligent, aber vielleicht eher so als sozial intelligent beschreiben, das Ähnliches gilt für Monte, vielleicht in anderen Verhältnissen, keine Ahnung, aber da will ich dich direkt mal fragen, Mann, wenn wir zu diesem Punkt kommen und Monte sagt, ihm ist eigentlich wirklich alles egal, was die Leute denken, das ist für ihn okay, solange sie keinem damit wehtun, dass das eine falsche Meinung ist. Gut, jeder darf seine Meinung haben, klar, aber dass die Meinung nicht so gut ist, da sollten wir uns alle einig sein. Aber da bin ich mal gespannt. Wo geht es bei dir los? Was ist jetzt wirklich so, was sind so Beispiele, wo du dir denkst, boah, wenn das jetzt wirklich ein guter Kumpel sagen würde und einfach so, du hättest das vorher niemals gecheckt, wo du dir denkst, boah, da muss ich jetzt eigentlich die Reißleine ziehen.
Boah, finde ich sau schwierig. Also da müsstest du mir mal so ein Beispiel oder mal so eine Benchmark geben, weil für mich ist das Ding.
Also wirklich, du bist ja schon ein sehr politischer Mensch.
Würde
es schon so weit gehen, dass wenn jetzt einer sagt, boah, ich komme halt irgendwie ursprünglich aus Bayern und bin da aufgewachsen, ich wohne zwischen Hamburg, aber ich bin immer noch ein riesen CSU-Anhänger. Ich setze mich dafür ein, dass die erfolgreich werden und so weiter. Also wir fangen mal nicht mit AfD direkt an. Ich denke mal, dass du da eine Grenze ziehen würde, wäre klar. Aber politisch, wenn es dann wirklich so in die Richtung geht, wäre das schon ein Problem?
Nee, das wäre kein Problem. Also für mich ist das so ein Ding, also ja, ich bin ein extrem politischer Mensch und ich bin, glaube ich, wie jeder Mensch jemand, der einen eigenen moralischen, ethischen Kompass hat. Dinge, die ich für richtig und wichtig halte und die für mich nicht in meinem Weltbild nicht verhandelbar sind. So, und wo ich dann ganz klar da eine Grenze ziehen würde und sagen, wer sich nicht darin bewegt, ich beanspruche dafür nicht Allgemeingültigkeit, dass ich die einzige Wahrheit kenne oder das einzige richtige Weltbild habe, aber wer da nicht mit reinpasst, so auf so einen Grundkonsens an Werten und irgendwie Überzeugung, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. So, ich war noch nie in der Situation, dass ein jahrzehntelanger Freund von mir oder so, jemand, der mir super eng ist, auf einmal meinetwegen mir klar wird, dass der in einer bestimmten Position so anders tickt, dass es nicht mehr zu meinem Weltbild passt. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Also das ist halt sehr hypothetisch. Ich würde die Person damit konfrontieren und darüber sprechen wollen. Wenn ich bei dem Beispiel CSU bin, so ich, keine Ahnung, ich finde klassisch fast alles falsch, was die CSU jemals behauptet hat. Und das jetzt sehr pauschalisieren, weil da gibt es auch verschiedene Personen drin. Aber so das grundlegende Menschen- und Weltbild der CSU ist 180 Grad anders als meins. So, das bewegt sich aber trotzdem für mich in einem demokratisch, moralisch vertretbaren Konstrukt, Rahmen. So, das ist okay. Man darf das schon machen. Ich finde das falsch, aber das ist für mich okay. Das ist nicht fremdenfeindlich, nicht per se. Natürlich hat auch die CSU mal fremdenfeindliche Scheiße rausgehauen, so. Aber das ist immer noch irgendwo in so einem Rahmen, wo ich es an der Grenze ansiedeln würde, aber das irgendwie okay ist. Und wenn das jetzt eine Person ist, die mir super nahe ist, würde ich darüber sprechen wollen, ich würde verstehen wollen, warum jemand, der mir anscheinend sehr sympathisch ist und mit dem ich gut kann, das setzt ja meistens voraus, dass man in den grundlegenden Fragen ähnlich tickt. Weil wenn ich mir so meinen Freundeskreis angucke, mit 95% bin ich in den meisten großen Themen natürlich irgendwie relativ einer Meinung. Deswegen sind es wahrscheinlich meine Freunde so. Also das ist ja irgendwie relativ klar, dass man sich mit Leuten irgendwie umgibt, die ähnlich ticken so. Wenn da dann jemand die CSU wählen meint zu müssen, dann okay, dann würde ich drüber sprechen. Das wäre für mich jetzt kein K.O.-Kriterium so, ne? Ich würde es halt voll spannend finden und nachvollziehen wollen, warum das so ist, weil das für mich irgendwie nicht zu verstehen ist, warum man das macht. So, aber da würde ich die Grenze noch nicht ziehen, weil du eben die AfD genannt hast, das ist für mich eine vollkommen klare Grenze. Das funktioniert überhaupt nicht. Das passt einfach nicht mehr übereinander. Ich glaube, das ist bei mir immer so ein Punkt von. Ist einer meiner Grundüberzeugungen davon berührt und irgendwie erschüttert, dass ich so das Gefühl habe, okay, nee, das passt einfach nicht übereinander. So, also, keine Ahnung, wenn jemand Silbermond hört, würde nicht funktionieren. Nein, Silbermond würde wahrscheinlich noch funktionieren. Nee. Aber weißt du, wenn es an so Grundüberzeugungen geht, die mir wichtig sind.
Wenn Toleranz, du jetzt bei mir feststellen würdest, nach all den Jahren, wir haben uns vorher immer nur so locker unterhalten und man hatte vielleicht mal einen Lacher und es ist nie so rausgekommen, aber hinten raus erfährst du zum Beispiel, ich bin eigentlich schon wirklich im Kern eigentlich wirklich sehr homophob.
Das wäre, ja, also du bist der letzte Mensch, der homophob ist, um das mal klar zu sagen. Das wäre für mich ein klassischer Punkt von, das berührt eine Überzeugung, die in mir sehr tief verankert ist, dass ich das nicht ertragen könnte. Das würde nicht funktionieren. Weil dahinter steht für mich, also weißt du, da steht eine Denkweise dahinter, die einfach für mich nicht tolerierbar ist. So, das würde nicht funktionieren. Das wäre so ein. Und das klingt total krass, weil stell dir mal vor, ey, wir Best Buddies seit 23 Jahren gefühlt. So, wenn das jetzt rauskommen würde, das ist natürlich auf einmal so ein Riesenthema. So, kann ich, will ich, muss ich darüber eine Freundschaft aufgeben? Aber ich würde halt, das ist, glaube ich, das Problem, was passieren würde, dass ich dann alles hinterfragen würde, weißt du? Ich würde sofort fragen, ist er in anderen Fragen eigentlich auch irgendwie so total off? Und ich würde das auf eine sehr große und hohe und staatstragende Ebene heben, weißt du? Weil das so eine Grundüberzeugung ist, wo ich immer voraussetzen würde, da ticken wir irgendwie gleich. So Gleichberechtigung, Toleranz, keine Ahnung. So ein paar ganz, ganz klar zementierte Grundpfeiler. Und die sind bei mir halt einfach so ganz krass gesetzt und nicht verhandelbar. Das, ich glaube, also wenn sich das rausstellen würde, könnte ich mit dir nicht mehr befreundet sein, ja. Das klingt hart, aber es ist tatsächlich so, ja.
Ja, also ich kann mir das voll vorstellen. Das ist halt krass. Aber ich find's auch heftig, wie man da halt teilweise abwägt und inkonsequent ist, weil ich meine, also ja. Bei uns ist jetzt was anderes. Ich meine, wir führen ja jetzt seit Ewigkeiten auch eine Fernbeziehung in dem Sinne und man bekommt, würde es halt im Zweifel auch nicht so richtig mitbekommen. Also jetzt mal ganz ehrlich, du könntest der schlimmste Umweltsünder sein, ich könnte der schlimmste Umweltsünder sein, wir könnten, sag mal, weil es geht ja so bei so Dingen los, zum Beispiel, ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die sind halt gerade mit dem Thema Veganismus und so weiter, obwohl jeder das maximal akzeptiert, respektiert, teilweise sogar bewundert, was ich da so für eine Ansicht habe, habe ich Leute in meinem Freundeskreis, die gehen in Rewe und holen sich Bodenhaltung, Eier, holen sich mit Sicherheit auch einfach mal so aus Versehen, was ich nicht drüber nachdenke, vielleicht mal Käfighaltung. Und ganz ehrlich, das ist etwas, was ich so krass verurteile, das ist halt immer das Ding und die Grenzen so. Werde ich deswegen diesen Freund löschen, von dem ich weiß, dass er das bestimmt mal macht? Nein, aber wäre er so ein guter Freund von mir oder wäre er so elementar in meinem Leben vernetzt, dass ich das ständig mitbekommen würde und müsste mich immer damit auseinandersetzen, dass er diese Scheiße macht, dann müsste er entweder das ändern und lassen, aber wenn er dazu stehen würde, dass er es macht, weil er sagt, ey komm, Alter, das ist einfach günstiger und ist mir doch egal, dann müsste das vorbei sein für mich. Und das finde ich halt heftig, so dieses Abwägen von, ja, bekomme ich es mit oder irgendwas, ist es mir so nah oder nicht?
Ich glaube, das ist immer so ein Ding, wo man natürlich auch sich das selber so ein bisschen bequem macht und dann vielleicht auch sagt, da gucke ich vielleicht auch nicht ganz so genau hin, weil ich irgendwie weiß, dass das mit mir eigentlich nicht so übereinstimmt. Und ich finde das halt voll spannend, wo man selber so die Grenze zieht, ne? Weil du es gerade gesagt hast, so Umwelt, ne? Also ich bin ein extremst umweltbewusster Mensch. Ich meine, ich arbeite in einem Bereich, der sich dem verschrieben hat und das bewusst, weil mir das wichtig ist und so. Trotzdem würde ich jetzt nicht eine enge Freundschaft kündigen, wenn jetzt irgendjemand aus meinem Freundeskreis dreimal im Jahr eine Kreuzfahrt macht und jeden Tag mit 40 Tonnen zur Arbeit fährt.
Oder so, dreimal im Jahr in Robinson fährt.
Ja, ich weiß auch nicht, wer das sein könnte. Nee, aber das wäre so ein typischer Punkt von, das ist eigentlich auch ein Grundpfeiler meiner Überzeugung, aber da wäre ich nicht so konsequent. Weißt du, das ist eigentlich total, total inkonsequent und irgendwie sinnlos, aber das ist, glaube ich, ein Punkt von, das verletzt zumindest unmittelbar nicht jemand, einen anderen Menschen. Weißt du, so, das ist so eine mittelbare Geschichte. Natürlich ist es dumm und falsch und wir rocken unseren Planeten irgendwie in die Scheiße und damit verletzt es sehr unmittelbar dann halt natürlich irgendwie Millionen, Milliarden von Leuten und das ist der Grund, warum wir das alle irgendwie ein bisschen besser machen sollten, dies, das. Aber das ist halt wahrscheinlich noch so ein Abstraktionslevel zu weit, dass ich da noch sagen kann, ja, geht schon so, ne? Wenn du homophob bist, dann bist du ein Wichser so. Dann verletzt du sehr direkt sehr viele Leute, die mir nahe sind und eine ganz präsente Grundüberzeugung so. Ich glaube, das ist halt so ein Ding, man will das dann manchmal auch nicht wahrhaben. Und das ist ja wirklich der Punkt. Also, ey, das will ich jetzt wirklich mal hören. Schreibt uns das mal zurück, ey. Wart ihr mal in so einer Situation, Alter, dass man wirklich ein enger, bekannter Freund... Das wäre ja so ein gutes
Thema für so eine Talkshow,
ja,
ne?
Aber man wirklich so einen Grundpfeiler eingerissen hat und wie seid ihr damit umgegangen? Weil ich bin froh und dankbar, dass ich das bisher noch nicht musste, so. Ich weiß nicht, was ich machen würde, Mann. Also jetzt sitze ich hier und sage, es würde nicht funktionieren. Wenn du jetzt aber irgendwie sowas raushauen würdest, ey, würde es mir leicht fallen, einfach zu sagen, nee, das geht gegen meine Grundüberzeugung, dann können wir diese Freundschaft nicht mehr führen. Nein, Mann. So, weißt du, das ist sau schwierig. Ich kann
es mir wirklich nicht vorstellen, weil es gäbe eigentlich nur zwei Szenarien. Also entweder halt wirklich maximale Konfrontation. So, und du würdest mich jetzt zum Beispiel darauf ansprechen, dass ich ein extremer Homophob bin. Ich
würde dir eine komplette Schelle geben.
Also, um es nochmal zu betonen. Also du hast es ja eben schon gesagt. Aber dann müssten wir halt drüber reden und dann müsste ich es quasi einsehen und mich ändern. Oder es wäre, glaube ich, die zweite Option ist so, du fadest halt so langsam aus dieser Freundschaft raus, so. Lässt es immer weniger wichtig werden. Wenn man sich mal sieht, ist es vielleicht auch nochmal cool und man säuft nochmal zusammen. Aber du stellst halt langsam für dich fest, so okay, mein Herz ist da einfach nicht mehr so sehr drinne.
Total, also aber das ist ja genau der Punkt, der dumm ist, weißt du? Weil dann verrätst du ja auch wieder deine eigenen Überzeugungen. Also wenn du einfach sagst, okay, ich spreche es nicht an, safe. Natürlich, Weg des geringsten Widerstandes, ne? So, keine Ahnung, Konfliktscheu halt, lässt das einfach so rausfaden und sagst du, ja gut, driftet gerade so ein bisschen ab, ne, lassen wir mal so ein bisschen auslaufen. Das ist halt eigentlich auch dumm. Also eigentlich ist ja genau das total dumm und andersrum müsste ja eigentlich zu einer richtig ehrlich sauguten Freundschaft auch dazu passen, dass man so ein Thema dann mal konfrontieren kann, darüber sprechen kann, darüber diskutieren kann und da vielleicht auch drüber hinwegkommen kann. So, weißt du, also das finde ich der Mindest. Das Mindeste, was man dann verdient hat, dass man so ehrlich drüber redet und wenn man dann am Ende dabei rauskommt, der eine ist halt homophob, der andere nicht, dann wird das nicht zusammenpassen so. Aber zumindest das Gespräch müsste man schon suchen. Also wenn ich irgendwann mal abdrifte, ne, und irgendwie bei irgendwas so richtig den Weg verliere, den du für richtig hältst, dann sprich mich bitte an. Lass mich nicht einfach ausfaden. Lass mich nicht einfach hängen. Nicht einfach so auslaufen lassen. Das wäre mir wichtig.
Ja, aber das finde ich, ey, man stellt bei sowas, wenn man darüber redet, einfach immer wieder fest, wie unfassbar wichtig Kommunikation einfach ist. Und zwar offene und ehrliche Kommunikation. Weil ist, das Ding ist ja, das ist ja jetzt auch, oder bei mir war das schon immer so, ich bin ja jetzt auch kein, also ich bin jemand, der einen sehr kleinen Freundeskreis pflegt und das auch überhaupt nicht anstrebt, viele Freunde zu haben. Ich würde das als anstrengend empfinden und also ich bin auch schon der Überzeugung, also wenn Leute wirklich, ja, jetzt fangen wir nicht mit Facebook-Freunden an, das Thema ist längst durch, aber wenn so gefühlt es Leute gibt und ich kenne da auch einige von, die mit 50 Leuten gleichzeitig quasi eine aktive Sprachnachrichtbasis haben mit, wir schicken uns jeden Tag was zurück, denke ich mir so, boah, das ist krass, Alter. Das könnte ich mir niemals vorstellen. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass mir 50 Personen gleichzeitig so nah waren. Also das finde ich wirklich heftig. Da halte ich es lieber ein bisschen kleiner. Ich finde es aber andererseits ist jetzt nicht so, dass ich mich nur so freundschaftsmäßig immer in meiner Comfortzone aufhalten würde. Also da sind schon durchaus auch Leute bei, bei denen ich mir auch manchmal denke, so, boah, das sind jetzt schon heftige Ecken und Kanten, die machen es aber auch interessant. Und jetzt auch so ein Ding, und ich meine, so jetzt, Alex Walkenhorst ist jetzt auch ein Kumpel von mir. Das ist ja nicht mehr irgendwie nur Business- und Podcast-Partnerschaft, das ist auch ein Kumpel. Und der hat halt teilweise natürlich heftige Ansichten, das weißt du selber. Ja. Und aber es ist halt so geil, mit ihm darüber zu reden, weil er so offen und ehrlich in allem ist und dann auch irgendwie reflektiert zu sagen, ja, ich weiß, dass es ja total krass ist, was ich sage. So, aber ich sage das aus den und den Gründen und ich verstehe auch komplett, was jetzt zum Beispiel du, Arne, jetzt sagen würdest oder was ich darauf. Wir hatten schon echt ein paar Abende, wir saßen ja schon mal zwei, dreimal zu dritt zusammen. Das ist herrlich, ich liebe das. Und ey, das ganz ist so ehrlich, produktiv vor allen Dingen auch, weil das erhält sich halt echt gegenseitig.
Ohne Scheiß, Hochachtung und Chapeau Klack vor Alex Walkenhorst ist der beste Kommunikator, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ohne Scheiß. Ich bin sehr, sehr, sehr häufig nicht seiner Meinung und sehr, sehr häufig auch 180 Grad anderer Meinung. Also wirklich einfach 180, das komplette Gegenteil. Und wir haben da dieses eine sehr, sehr ausführliche Streitgespräch geführt bei dir im Wohnzimmer. Eventuell gab es vorher die ein oder andere Kanne, die das wahrscheinlich ein bisschen befeuert hat in der Intensität. Aber das Gespräch wäre auch so zustande gekommen und war einfach ein ehrliches Gespräch über im weitesten Sinne, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber Political Correctness in der Sprache, im Ausdruck. So, das war, glaube ich, der Anstoß dieses Gesprächs. Und ich habe stundenlang und immer wieder den Kopf geschüttelt und gedacht, mein Gott, was erzählst du da? Wir waren so krass anderer Meinung, aber es war immer ein konstruktives, sinnvolles Gespräch, weil eben genau diese Reflexionsbasis auf beiden Seiten da war und eine ehrliche, offene, direkte Kommunikation und nicht dieses Rumgeeier, weißt du? Da gibt es halt keinerlei Hemmschwelle, Dinge auszudrücken. Manchmal, häufig wahrscheinlich sogar, tut ihm das vielleicht nicht unbedingt gut in so zwischenmenschlichen Beziehungen, macht es vielleicht auch nicht immer einfacher, so, weil das
mit Sicherheit,
Gelernte,
also 100% safe.
Voll, das Gelernte ist halt eher dieses, okay, man deutet, man interpretiert, man sagt nicht alles so, man hat halt viel Subtext, viel zwischen den Zeilen und so. Und Alex ist halt in jeder Situation einfach so super straight zum Punkt. Ey, das und das ist meine Meinung, bumm. So, lebt damit, arbeitet damit, setzt sich damit auseinander. Was
ja,
man
halt
einfach
auf eine
nicht
Art
kennt.
Und Weise so, ne? Weil das du, wären ja Dinge,
mega positiv,
ohne Scheiß.
Mega positiv.
Bei jemand anderem wären das Sachen, da hättest jetzt speziell du, weil glaube ich, also ein, zwei Themen, die triggern dich vielleicht noch ein kleines bisschen härter als mich. Ich kannte ihn davor auch schon ein bisschen länger, aber das wären so Dinge, da steht man auf und geht. Ja. Da verlässt man den Raum.
Ja.
Man hat keine Lust mehr weiterzureden bei einer x-beliebigen Person, die jetzt so eine starke Meinung zünden würde. Ich weiß, glaube ich, gerade ein bisschen unbefriedigend für unsere Podcast-Hörer, wenn die die Beispiele nicht checken. Aber da können wir jetzt natürlich nicht, können wir natürlich nicht abledern. Aber das ist halt wirklich so eine krasse Qualität, trotzdem da noch eine Kommunikationsbasis zu halten. Und das finde ich halt auch geil. Und ohne Scheiß, deswegen, den Traum will ich mir erfüllen. Und ich hoffe, wir kriegen es irgendwie hin, dass du da hoffentlich Teil der ganzen Geschichte bist und wir da wirklich so Talkrunden etablieren können, wo es wirklich genau so läuft, wo im Prinzip dann auch jede Meinung erlaubt ist, aber dann wirklich auf diesem Level, was wir gerade beschreiben, dann darüber geredet wird, weil das wäre wirklich Hammer und würde, glaube ich, vielen Leuten ja, auch so, weiß ich nicht, eine neue Welt öffnen, aber vielleicht eine kleine neue, eine Mini-Dimension öffnen. Weil ich glaube, dass es nicht so viele machen.
100% und es ist natürlich diese uralte Binsenweisheit, es macht da deutlich mehr Spaß, sich mit jemandem zu unterhalten, der nicht deiner Meinung ist, als mit jemandem, der die ganze Zeit sagt, ja, finde ich auch. Ja, stimmt. Ja, hast du recht. Ja, sehe ich genauso. Kann man machen, fühlt sich auch manchmal ganz gut an, manchmal braucht man das auch. Aber das, was einen wirklich mittelfristig weiterbringt, sind halt konstruktive Gespräche mit Leuten, die anderer Meinung sind. Finde ich geil. Deswegen will ich dich jetzt fragen, wärst du lieber unterbewertet oder lieber überbezahlt?
Unterbewertet oder überbezahlt?
Ja.
Nee, kann ich nicht sagen. Ich will mich gerade in irgendeine Richtung drücken, in der ich mir denke, überbezahlt sein und trotzdem dann irgendwie so ganz locker sein Ding zu machen, ist doch eigentlich auch nice. Und dann drauf zu scheißen, was die Leute denken. Weil das ist halt so ein
aber
Mix.
So bist du aber nicht, für mich, oder?
Ich finde dieses überbezahlt sein gar nicht so schlecht, weil mein Gott, ey, du bist in eine Position gekommen, in der das überhaupt passiert ist. Und dann lass es doch egal sein, wenn irgendwelche Leute denken, du bist überbezahlt, wenn es dir gut geht und es läuft alles so weiter und so weiter. Aber nee, kann ich nicht machen. Also da bin ich natürlich lieber underrated auf jeden Fall. Underrated sein ist auch, es ist teilweise auch ein bisschen, das ist eigentlich geil. Eigentlich sagt man immer, es ist was Positives. Boah, der ist total underrated. Aber wenn man sich zu sehr in dieser Wohlfühlnische des underrated Seins aufhält, ist es eigentlich auch schon wieder krass negativ.
Ja, ist schon so ein Ding, ne? Das finde ich auch auf jeden Fall schwierig. Dann stelle ich dir eine einfache Frage. Wärst du lieber ein erwachsener Geist im Kindeskörper oder ein Kindesgeist im Erwachsenenkörper?
Hä, also lieber Geist und Körper? Das macht für mich gerade keinen Sinn.
Naja, wärst du lieber quasi vom Kopf her, von den Gedanken her, vom Mindset, von deinem Intellekt her erwachsen, aber gefangen in einem Kindeskörper? Oder lieber gedanklich ein Kind, aber gefangen in einem Erwachsenenkörper?
Oh ja, gut, weil ich das Zweitere quasi gerade schon so ein bisschen bin, würde ich dann mal das andere ausprobieren wollen.
Aber ohne Scheiß, man unterschätzt, wie geil wäre das. So ein Kindeskörper, aber da drin ist halt ein komplett gedanklich ausgebildeter, erwachsener Mensch.
Wie heftig früh man anfangen könnte zu manipulieren, ne?
Ja, das ist halt genau das Ding. Du wärst halt safe, so Stewie halt aus Family Guy.
Ja, Mann,
so.
Da habe ich auch direkt dran gedacht, ohne Scheiß.
100%. Wobei ich das andere eigentlich auch geil finde. So ein richtiger Larry im Erwachsenenkörper. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich wäre auch lieber
so richtig krass kindisch, ne? Dass es dir keiner böse nehmen kann, so wirklich. Also ja, oh, ich wollte gerade schon wieder was politisch Unkorrektes sagen, aber ich lasse es lieber.
Okay, dann bleiben wir auf dem Hotseat. Du bleibst auf dem Hotseat, eine kriegst du noch. Ganz philosophisch groß. Vergeben oder Rache?
Ich glaube, ich habe ich jemals Rache verübt
so Rache
in meinem Leben?
Gehabt?
Das ist eine gute Frage, Mann. Nee, habe ich nicht.
Verübt wahrscheinlich nicht, aber ist das eine Emotion, über die du verfügst? So dieser extrem ausgeprägte, in Anführungsstrichen positiv formuliert Gerechtigkeitssinn, dass man so das Gefühl hat, ey, diese Person hat mir mal irgendwie was Ungutes angetan, dafür muss ich mich revanchieren irgendwann, das darf nicht ungestraft bleiben, so, das kann ich nicht einfach vergessen, oder kannst du einfach sagen, Strich drunter, Thema ist erledigt, ohne dass du da irgendwie das Gefühl hast, ja, so also ganz, eigentlich müssen wir das nochmal irgendwie ein bisschen ausgleichen, weißt du?
Nee, ich bin nicht rachsüchtig in dem Sinne. Also ich denke mir manchmal schon so, der oder der hätte das vielleicht verdient, aber ich glaube jetzt nicht an Karma irgendwie so groß, aber ich muss das irgendwie nicht selber regeln. Und mit dem Vergeben, ich würde jetzt schon sagen, dass ich tendenziell ja vergeben kann, das auch ganz gut kann. Andererseits habe ich aber auch gemerkt und ein, zwei Mal in meinem Leben schon vergeben, als es einfach nicht berechtigt war. So, also man kann auch zu viel vergeben, man kann da auch Fehler machen und zu Unrecht vergeben und Leute wieder in sein Leben lassen, die da vielleicht gar nicht unbedingt hingehören. Also das ist auch wieder so ein schmaler Grat, ey. Das ist immer so Samariter-Ding zu sagen, nein, Mann, ich vergebe natürlich immer und ich haue sofort die zweite Wange hin. Das ist auch scheiße. Also das ist auch wieder so ein Ding, ich würde mich da wahrscheinlich eher so bei 25% halt links sehen quasi, also bei den ersten 25% macht da den Marker hin, Thema vergeben, aber halt auch nicht so sehr, also nicht bis zum Ende.
Merkst du, wie viel Martin Luther schon wieder mitschwingt hier in der Stimmung? Oder vielleicht eins ist fast schon Mahatma Gandhi, Dirk Funk, der Vergeber. Guter Freund des Podcasts.
Ja, mit Martin Luther identifiziere ich mich eh, bis zum Ende, Kappa.
Gandhi können wir auch mal einladen, das wäre ein guter Talk, glaube ich. Ich glaube, der hat echt eine spannende Sicht aufs Leben, Alter.
Ja, wären viele Dinge. Aber was war denn mit dir? Gute Frage. Hast du schon mal Rache verübt? Also selbst im Kleinen? Ich überlege gerade, also selbst wenn es sowas ist wie, weiß nicht, der hat dir mal irgendwie ein Buch zerrissen und zerreißt ihm halt auch ein Buch. Also auf einer kleinen Basis.
Aber leider,
mir fällt
also,
nichts ein.
Nee, ich hab leider gesagt, aber irgendwie ist das so, diese Emotionen gibt es bei mir nicht. So, also ich habe so mega den ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, aber quasi nicht mir selber gegenüber. Also wenn mir jemand Unrecht tut, habe ich nicht den Impuls zu sagen, okay, jetzt muss ich das irgendwie auch machen. manchmal bemängle ich das fast ein bisschen. Manchmal hätte ich es gern ein bisschen mehr, weißt du? Jetzt nicht in so einer Vendetta-Blutrache-Aktion, dass ich dann irgendwie Familien ausrotten möchte, aber halt so ein, auf so einer kleinen Basis fände ich das eigentlich ganz geil, wenn ich es hätte. So ein bisschen dieses, jetzt nicht so wie du mir, so ich dir und nicht so alles aufrechnen, aber mal so ein, weißt du, mal so ein bisschen zurückfallen, ich mache das irgendwie nicht. Ich kann aber andersrum auch nicht so mega gut vergeben. Also ich kann sehr gut vergeben, ich kann nicht so gut vergessen, weißt du? Also emotional vergebe ich dann voll, aber ich denke da halt schon immer noch mal wieder dran. Also das ist eigentlich auch richtig dumm. Das ist so vollkommen in between. Aber so richtig, ich glaube, gerecht habe ich mich noch nie bei jemandem. Müsste ich vielleicht mal machen. Vielleicht ist das so ein Ding, was man noch mal nachholen muss. So irgendjemand, der mir früher mal richtig Unrecht getan hat, vielleicht muss ich da noch mal, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, noch mal in den Briefkasten scheißen oder so. Was macht man da?
Ich glaube, also sagen wir mal so, es ist teilweise auch irrational, aber ey, ich hab's ja schon mal gesagt, also wenn ich mal in den Knast gehe, dann ist das, wenn einer Nori was antun sollte, dann ja, dann tschüssli Müsli, dann war's das mit IGVS, dann, ich werd's jetzt nicht beschreiben, aber da werde ich irrational, also dann sind wirklich, oder natürlich, das Sarah ist dann so, wenn man selber so unfassbar emotional ist, dass man nicht mehr rational sein kann, dann sind das so Dinge, aber es sind ansonsten so kleine Beispiele, mein Gott, selbst in meinem persönlichen Leben, es hat auch zu oft funktioniert, also inzwischen ist ja eh, also Selbstreflexion extrem wichtig, aber ich find's auch immer interessant und extrem wichtig, bevor man viel zu lange grübelt und sich Gedanken macht, liegt's an mir irgendwas, vielleicht mal lieber zu reflektionieren, wie es im Kopf der anderen Partei abgeht. Und was vielleicht die Gründe dafür sind, warum dir auch übel mitgespielt wurde, warum die Person deiner Meinung nach irgendwie, obwohl du gar nichts dafür kannst, dir irgendwas Schlechtes angetan hast. Und wenn du dann da deinen Frieden findest in deiner Reflexion, dir denkst, ja okay, ey, das wird bestimmt da und dran liegen, vielleicht an den familiären Verhältnissen oder irgendwas, dann ist das so. Also jetzt nichts, was immer zu tun hätte, aber das wäre so eine kleine Story ohne Scheiß damals. Da erinnere ich mich noch. Ich habe erstmal geheult wie ein Schlosser und habe mich dann tagelang gefragt, was habe ich eigentlich getan? So, das war dann hier Kai zum Beispiel. Damals 5. Klasse, Orientierungsstufe. Die hatten so ein bisschen ihre Bevensinner Gang. Ich kam damals von der Grundschule Himbergen, bin da hingekommen und ich weiß auch nicht warum, aber die hatten halt was gegen mich. Und dann wurde mir irgendwann, ich bin mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, wurde mir mein Fahrrad zerstochen.
Oh,
wurden mir meine Reifen zerstochen. Und ich habe halt rausbekommen, dass er halt quasi dahinter steckte, so. Und, aber ach, ich habe da nie jetzt einen krassen Hass gegrollt oder irgendwas geplant. Ich habe dann immer so überlegt, was habe ich denn gemacht? Und dann eigentlich immer festgestellt, ja, eigentlich hast du nichts gemacht, bin aber offen geblieben und dann, ja, Spur 2 Jahre weiter vor und wir waren halt richtig krass dicke und sind jetzt inzwischen heftig gute Freunde geworden, so. Ist ein kleines Beispiel, aber manchmal läuft es halt auch irgendwie verrückt, so. Und im Nachhinein hat er mir natürlich alle Gründe gegeben, warum damals dieser unberechtigte Hass oder diese Emotionen daraus kam, ja.
Ich habe den Subtext verstanden, wenn ich Kai das nächste Mal sehe, soll ich seinem scheiß Mercedes die Reifen aufschlitzen. Habe ich, ja, hab ich das richtig verstanden?
Scheiß mal, ja. Geh da mal, ja, bitte rein,
machen wir. Scheiße. Machen wir. I got your back. Kriegen, ja, wir hin.
Damit können wir stehen lassen. I got your back ist eine schöne letzte Message, die ich hier wirklich haben will. So sieht's
schon,
nämlich,
oder?
Aus.
Schon, es war mir
so
fest.
Sieht's nämlich aus, ey. Boah, wilde Episode, ey. Viele Themen angerissen, ohne Scheiß. Weiß ich gar nicht, wie ich die nennen will, aber wir werden ja wahrscheinlich einfach nameless lassen. Haben wir eigentlich vergessen, die letzte Episode hochzuladen regulär?
Ich glaube schon, ja. Oder?
Perfekt, dann gibt's 2 Episoden. Wir vielleicht nachholen. Ey, wenn ihr euch gerade wundert, warum es 2 hintereinander gab, wir haben es einfach das hat aber auch keiner Bescheid gesagt, ne? Ist das ein gutes Zeichen? Ich weiß es nicht.
Warte, ich muss da ganz, ach nee, mach ich nicht. Ich wollte noch eine Bewertung vorlesen. Wir haben eine neue Trigger-Bewertung
bekommen.
Nee, heute
nicht, scheiß drauf.
Machen wir nicht. Wir bleiben draußen. Ja. Wir gehen raus.
Okay, wir gehen komplett raus. 2 Episoden jetzt auch für die Nicht-Patroneten. Und an der Stelle nochmal ein fetter Kuss geht raus. Natürlich an unsere Patroneten. Sehr, sehr schön. Und ja, hat Spaß gemacht.
Macht's gut, haut rein.